es bei mir ganz, ganz subtil abgelaufen ist. Also da gab es jetzt nicht irgendwie die Abwertung vor anderen. Der wurde nicht laut, der war eigentlich immer friedlich und freundlich und trotzdem war das ganz, ganz tief verletzend für mich. Eine ganz, ganz extreme Krümelbeziehung. Dann hatten wir unser erstes Treffen, unser erstes Date, sind spazieren gegangen im Park. Und da ist schon das erste Mal bei mir was aufgepoppt, weil wir dann da gelaufen sind und dann hat er 1,5 Stunden über seine Ex-Frau gesprochen. Und da ist bei mir zum allerersten Mal schon so dieser Gedanke, oh, der redet ja nur von seiner Ex-Frau. Und ich erinnere mich noch, als wir unser zweites Date hatten, da hat er mich zum ersten Mal geküsst. Und das weiß ich noch wie heute, dass mit diesem Kuss ist bei mir irgendwie so ein Motor angesprungen. Also das war ein Feuerwerk und plötzlich dachte ich, boah, der oder keiner. Und diese Abwertungen, diese ganz kleinen Spitzen fingen da schon an. Ich habe das aber nicht gemerkt. Dann habe ich ihm irgendwann geschrieben, habe ich gesagt, du, wir sind gelandet und so. Dann habe ich mitbekommen, dass der stinkend sauer auf mich ist. Dann habe ich ihn natürlich irgendwann gefragt, was los ist. Dann war der sauer, weil wir morgens geschrieben hatten und ich Emojis benutzt habe, die ihm dazu nicht gepasst haben.
Hi und herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Dieser Podcast handelt von bewegenden Geschichten von Menschen in und nach toxischen Beziehungen. Geschichten, die oft viel zu lange im Verborgenen geblieben sind. Falls du heute zum ersten Mal zuhörst, mein Name ist Jennifer. Ich bin Coach und Beraterin mit Masterabschluss und einer Ausbildung in Paartherapie. Ich begleite Menschen dabei, sich aus toxischen Beziehungen zu befreien oder einen anderen Umgang damit zu finden. In diesem Podcast sprechen Betroffene offen über ihre Erfahrungen aus toxischen Beziehungen und nach dem Interview ordne ich zentrale Muster ein, damit besser verstehbar wird, was in solchen Dynamiken geschieht, fachlich fundiert und empathisch. Heute hörst du Teil 1 einer zweiteiligen Folge mit Miriam. Eine Geschichte über Nähe in Krümeln, über den sozialen Ausschluss und über das schleichende Aushöhlen ihres Selbstwertgefühls. Wir sprechen heute auch über psychische Gewalt und über Strategien wie das Ignorieren der Partnerin, Abwertung oder Kontaktentzug. Wenn dich solche Inhalte belasten, dann hör die Folge bitte nicht alleine und pausiere sie, wenn es dir zu nahe geht. Zum Schutz der Beteiligten sind die Namen und identifizierenden Details geändert. Miriam, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und dass du dich bereit erklärt hast, deine Geschichte im Podcast zu teilen. Magst du zu Beginn einmal verraten, was dich zu dieser Idee gebracht hat, deine Geschichte hier zu erzählen?
Ja, erstmal von mir auch hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Genau, ich habe deinen Podcast entdeckt und gefunden und habe mir die Geschichten angehört und habe mich da natürlich auch sehr wiedererkannt und konnte dabei viele mitgehen, was einfach den Menschen da so widerfahren ist und habe dann aber so für mich auch gemerkt, dass meine Geschichte noch mal ein bisschen anders gelagert war, weil es bei mir ganz, ganz subtil abgelaufen ist. Also da gab es jetzt nicht irgendwie die Abwertung vor anderen. Der wurde nicht laut, der war eigentlich immer friedlich und freundlich und trotzdem war das ganz, ganz tief verletzend für mich. Und ganz, also wirklich eine Beziehung, die extrem dosiert war in der Nähe. Also diese, wie sagt man immer so, diese modernen, diese Krümelbeziehungen, eine ganz, ganz extreme Krümelbeziehung. Und dann habe ich gedacht, das ist auch noch mal eine andere Form von dieser Geschichte, die ich gerne erzählen würde, weil mein Wunsch natürlich ist, dass Menschen, die in so einer Beziehung stecken, vielleicht denken, nee, bei mir ist es ja nicht so, es ist ja gar nicht so offensichtlich und der wird ja nicht laut und sich aber trotzdem nicht wohlfühlen. Und es war bei mir ja auch lange so, ich konnte überhaupt nicht einsortieren, was ist denn los und warum geht es mir denn so schlecht und was fehlt mir denn genau. Es war für mich ganz, ganz schwer, das alles irgendwann mal ein bisschen in Form zu bringen und auch ein bisschen rauszufinden, was da passiert. Und deswegen habe ich gedacht, habe ich mich bei dir gemeldet und habe gedacht, ich würde diese Geschichte gerne erzählen, auch wenn es tatsächlich noch gar nicht so lange her ist, also jetzt 6 Monate, um einfach zu zeigen, hey, So ein Missbrauch kann auch ganz, ganz klein und fein stattfinden. Ja, also wirklich, natürlich gab es zum Schluss auch Eskalationen, aber in den ersten Jahren war das wirklich ganz subtil.
Vielen Dank, Miriam. Dann lass uns doch einfach damit einmal starten, wie bei euch alles angefangen hat. Wie habt ihr euch kennengelernt und wie war so die erste Zeit?
Ja, ich habe meinen damaligen Ehemann verlassen. Und bin dann danach, hatte ich so den Wunsch, so jetzt bist du frei, jetzt kannst du leben, jetzt kannst du dein Leben genießen. Und war natürlich nach der Ehe auch so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal ausgehungert, so nach Bestätigung und Lebensfreude. Und habe mich dann relativ schnell auf einer Dating-Plattform angemeldet. Und so nach ein paar Wochen habe ich ihn da kennengelernt. Und der Kontakt, war von Anfang an wirklich nett. Also er war da auch sehr beständig. Er hat schön geschrieben. Er hat viel, viel nachgefragt. Und wir haben dann, ich glaube, so nach 1, 2 Wochen telefoniert. Das war rund um Weihnachten. Und haben uns dann, ja, auf ein erstes Date verabredet, sozusagen nach Silvester. Und es lief so, also der erste Kontakt über diese Plattform lief gut und ich habe da, er war einfach sehr beständig, sehr interessiert an mir. Und dann hatten wir unser erstes Treffen, unser erstes Date, sind spazieren gegangen im Park. Und da ist schon das erste Mal bei mir was aufgepoppt, weil wir dann da gelaufen sind und dann hat er, ich glaube, wir waren 1,5 Stunden unterwegs, 1,5 Stunden über seine Ex-Frau gesprochen. Also über die Scheidung. Und die waren damals auch schon seit Jahren getrennt geschieden. Da war eigentlich soweit alles durch. Ganz, ganz viel erzählt und wie das gelaufen ist und mit dem Geld und dann noch seine Ex-Freundin. Und da ist bei mir zum allerersten Mal schon so dieser Gedanke, oh, der redet ja nur von seiner Ex-Frau. Das war so einer der ersten Gedanken bei diesem Treffen. Den habe ich aber natürlich, ich wusste auch damals nichts, beiseite geschoben, weil er eben über diesen WhatsApp-Kontakt hat er so viel gefragt und hat so viel geschrieben und war so neugierig und wollte alles über mich wissen. Und dann habe ich immer so gedacht, na ja, nee, der möchte dich schon kennenlernen, der will schon was von dir hören. Und habe das dann so weggeschoben, dass wir eben beim ersten, die realen Treffen nur über seine Ex-Frau gesprochen haben. Also war das erste Mal, wo ich so ein kleines Bauchgefühl hatte, wo ich gedacht habe, so, oh, ja, das fühlt sich ein bisschen komisch an. Genau, dann ging es weiter und da hat es dann schon angefangen mit so ein bisschen mit dem Bauchweh. Es lief super über den digitalen Kontakt, übers Telefon. Das war gar kein Problem. Das lief beständig. Das hat er auch gemacht und forciert. Und dann war das zweite Treffen, stand an, eine Woche später, glaube ich. Und wir wollten uns vormittags treffen, weil mittags kamen seine Kinder zurück. Und dann hatten wir keine Zeit ausgemacht bis zu jenem Tag, wo ich schon, also ich bin halt so jemand, ich mach dann, sag dann irgendwann mal, treffen wir uns, so und so viel Uhr, okay, bis morgen, alles klar. Und das kam aber nicht. Also wir haben keine Uhrzeit ausgemacht und er ist da so ein bisschen ausgewichen. Und an diesem Vormittag verging dann die Zeit, dann war es 10, dann war es 11, dann war es irgendwann 11:30. Und dann hat er gesagt, ja, 12:30 Uhr. Und das hat mich schon ein bisschen gestört, weil um 13:30 Uhr mussten wir uns schon wieder trennen. Und ich habe noch so für mich gedacht, so, boah, eine Stunde, das ist jetzt ja irgendwie total kurz und schade. Und dann war es wirklich nur ein ganz schneller Kaffee und dann war das Treffen schon wieder vorbei. Und das war das erste Mal, wo ich auch gedacht habe, so, es lohnt sich ja eigentlich fast gar nicht. Ja, warum? Also ich habe in meiner Wahrnehmung oder in meiner Welt hätten wir uns vielleicht um 10 Uhr zum Frühstück getroffen, dann hätten wir ein bisschen Zeit gehabt und es kam einfach nicht. Also, wir haben uns dann die 1 Stunde schnell getroffen und danach war er dann erstmal krank. Dann hat er das nächste Treffen abgesagt und dann haben wir uns 4 Wochen nicht gesehen. Und in der Zeit kam von ihm auch nichts. Also kein irgendwie, ich möchte dich gern wiedersehen. Wenn ich wieder gesund bin, dann treffen wir uns. Da kam gar nichts mehr.
Miriam, du hast gesagt, beim ersten Treffen habt ihr sehr viel über seine Ex-Partnerin gesprochen. Also 1,5 Stunden, hast du gerade gesagt, ist er da in diesem Thema gewesen. Da würde mich einerseits interessieren, kannst du noch erinnern, wie er über sie gesprochen hat. Und das Zweite, was mich interessiert, es gab dann ein zweites Treffen. Das klingt so ein bisschen wie zwischen Tür und Angel. Es war ihm offenbar nicht so wichtig, viel Zeit mit dir zu verbringen. Und dann hat er sich danach auch mehrere Wochen nicht gemeldet. Was hat das mit dir gemacht?
Genau, also auf dem Spaziergang bei unserem ersten Treffen hat er, ja, er hat eigentlich, es war jetzt nicht besonders emotional gefärbt, er hat eigentlich eher so ein bisschen die Geschichte erzählt, wie das mit der Trennung war, wie die Scheidung abgelaufen ist, der finanzielle Rahmen. Und ich habe das damals auch so ein bisschen drauf geschoben, weil ich ja auch gerade in dieser Situation steckte. Ich war ja auch noch nicht geschieden. Und dass ja, wir da eben einfach auch ein Stück weit Parallelen hatten und er das vielleicht auch jetzt mir nochmal erzählen wollte, wie das bei ihm war. Ich habe das jetzt ja mir so ein bisschen schön gesprochen und es war aber, also ich hatte nicht den Eindruck, dass er da emotional irgendwie beladen ist, was er aber wohl doch war. Es ist mir aber auf diesem Treffen nicht aufgefallen. Beim zweiten Treffen, ja, da hatte ich auch das Gefühl, ich habe es nicht verstanden, warum wir uns nicht einfach vormittags getroffen haben, um vielleicht 2, 3 Stunden zum Frühstücken zu gehen oder ein bisschen Zeit nochmal miteinander zu verbringen. Er hat das rausgezögert. Das war aber eben halt sein Stil, was ich zu diesem Zeitpunkt einfach auch nicht wusste. Ich kannte ihn ja überhaupt nicht. Ja, und wir haben uns dann wirklich zwischen Tür und Angel und so waren unsere Treffen aber im ersten Jahr tatsächlich auch eigentlich. Also das ging so weiter, kann man sagen, fast ein Jahr. Genau, er war dann krank, als wir unsere zwei ersten Treffen hatten, ist er krank geworden. Das war natürlich in Ordnung, wenn man dann Treffen absagt, weil man krank ist, ist natürlich okay. Und dann haben wir uns tatsächlich 4 Wochen nicht gesehen und ich war dann tatsächlich auch schon so auf dem Absprung. Also ich habe dann auch irgendwie gedacht, ja, also wenn der jetzt auch nichts mehr sagt wegen einem weiteren Treffen, ich möchte jetzt ja hier auch keine Online-Brieffreundschaft führen, ja, dann gucke ich einfach weiter und dann lasse ich das hinter mir und dann hake ich das ab. Und ich hatte mir dann so ein Ultimatum, so eine Frist gesetzt. Und genau an dem Wochenende, wo ich gesagt habe, okay, und danach lasse ich es mit ihm, ja, weil wir haben ja auch telefoniert, also das lief für ihn immer total gut. Er konnte diese Kontakt und Nähe übers Telefon, das konnte der total gut, ja. Also das war voll sein Ding, über WhatsApp und über Telefon mit mir im Kontakt zu sein und da auch beständig zu bleiben und regelmäßig, das war so sein Ding, nur im persönlichen Kontakt. Da hat er mich halt dann wirklich total auf Abstand gehalten. Aber das war ja das, was ich mir gewünscht habe. Also es war ja mein Ziel, eine Beziehung zu führen mit einem Menschen im echten Leben. Ja. Und an dem Wochenende, wo ich gesagt habe, so, wenn jetzt nichts mehr kommt, dann ist für mich auch erledigt. Da sagte er dann, ich möchte dich wiedersehen, Miriam. Und dann haben wir uns dann daraufhin tatsächlich dann auch verabredet. Und so kam es eben dann, dass wir uns wiedergesehen haben und das Ganze dann auch seinen Lauf genommen hat und ich dann in diese Beziehung reingerutscht bin. Wir haben uns dann, ich sag mal so, die ersten Monate immer nachmittags oft getroffen. Also wenn ich mit der Arbeit fertig war, dann bin ich zu ihm. Er war selbstständig, er konnte sich seine Zeit selber einteilen. Er ist dann nach Hause gefahren und dann haben wir uns da getroffen. Wir haben uns nur bei ihm zu Hause getroffen. Also das war schon ganz anders als, ich sag mal, der normalere Beginn einer Beziehung, wo man ins Café geht, spazieren geht, essen geht. Das gab es bei uns gar nicht. Wir haben uns daheim getroffen und ja, waren dann bei ihm zu Hause und haben da eben ein paar Stunden verbracht. Und ja, ich bin dann danach heimgefahren. Und so vergingen die ersten Wochen unserer Beziehung. Und es war für mich schon so, dass ich gemerkt habe, ja, also ich hatte so immer Fragezeichen im Kopf, wie das weitergehen kann.
Diese Treffen nur hinter verschlossenen Türen, das ist ja tatsächlich nicht unbedingt das, was man kennt. Wenn man sich kennenlernt, möchte man ja vielleicht auch gemeinsamen Interessen nachgehen, zusammen Dinge erleben, über die man dann sprechen kann, ins Restaurant, vielleicht ins Konzert, was auch immer. Hast du darüber nachgedacht in diesen Momenten, warum das bei euch nicht der Fall ist? Und habt ihr da auch vielleicht drüber gesprochen?
Ja, auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht. Ja, ich habe schon irgendwann angefangen, mich zu fragen, was wir sind. Also er hat schon von Anfang an klar, also für mich war das auch klar, dass ich keine Freundschaft plus und keine Affäre und nichts möchte. Und hat er gesagt, das ist bei ihm genauso. Also es war schon klar, dass wir Richtung Beziehung gehen. Und da, er hat ja auch klar gesagt, dass er in mich verliebt ist. Und trotzdem haben wir aber im realen Leben etwas gelebt, was sich angefühlt hat, wie ich sag mal, eine Affäre oder eine Freundschaft plus. Und ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht. Und ich habe das auch angesprochen bei ihm. Und am Anfang war er dann natürlich auch noch sehr zugänglich und hat sich das auch angehört. Und ich habe dann tatsächlich irgendwann auch mal angefangen zu weinen und habe gesagt, hör zu, wenn ich immer hier bei dir bin und wir nur intim miteinander sind und mehr nicht machen, ich fühle mich wie eine Affäre. Das habe ich ihm dann auch gesagt. Da war er auch sehr, es war noch in den ersten 6 Monaten, da war er sehr zugänglich und hat mich getröstet und hat dann auch Dinge gesagt wie, wenn ich jemals wieder eine Frau in meinem Leben heirate, dann wirst es du sein. Und daraufhin sind wir dann tatsächlich essen gegangen. Also dann sind wir zusammen ins Restaurant gegangen und an diesem Abend waren wir zum ersten Mal miteinander essen überhaupt. Wir haben ja auch in der Zeit, wo ich bei ihm war, nie zusammen gegessen. Also ich weiß noch, dass meine Mutter mich irgendwann mal gefragt hatte, ob ich bei ihm überhaupt was zu essen bekomme. Und dann habe ich das so ein bisschen abgetan, ja, aber sie hat halt schon irgendwie gespürt, naja, also wenn man zusammenkommt, dann, ja, möchte man ja auch mal zusammen, wie du sagst, rausgehen, was unternehmen, was miteinander essen oder was kochen, um da irgendwie einfach ein bisschen zusammenzuwachsen. Und ich erinnere mich auch, dass er dann irgendwann quasi, ich sag mal, bereit war, mit mir rauszugehen, dass wir dann spazieren waren in seinem Stadtviertel. Und da war ich stolz. Da war ich echt so, boah, jetzt gehen wir raus, jetzt zeigt er sich hier mit mir. Also da war ich schon total drin gesteckt, ja, in diesem Gefühl, ich muss mir das erarbeiten, ich muss mir das irgendwie mit Geduld erkämpfen, dass der Schritte mit mir geht, dass wir rausgehen, dass wir essen gehen. Ich bin auch nie in seinem Auto die ersten Monate gesessen oder mal mitgefahren. Also das war wirklich von hinten das Pferd aufgezäumt, sage ich mal. Also nannte sich Beziehung, war aber im realen Leben das absolute Gegenteil davon. Ich durfte auch nicht bei ihm übernachten, ja. Also das war kein Thema. Und ich glaube, da kannten wir uns schon 6 Monate, bis ich überhaupt das erste Mal bei ihm schlafen durfte. Und ich durfte am Anfang auch nicht in sein Schlafzimmer. Das war auch so ein, das musste man sich auch verdienen. Das durften nur spezielle Frauen durften in sein Schlafzimmer und bisher nur die Ex-Frau und die Ex-Freundin und die Tochter. Das waren die einzigen Frauen, die in sein Schlafzimmer durften. Und ich wollte das natürlich auch. Also er hat mich da irgendwie natürlich von Anfang an angespornt, dass ich dachte, boah, ich will auch in seinem Schlafzimmer schlafen. Also das war von Anfang an, hat sich das so ganz von alleine in so einen Wettkampf oder so ein, ja, ich möchte das erreichen, ich will das schaffen, ja, in so eine Art Rennen irgendwie entwickelt. Und das war, ja, das war für mich schon, ich habe das gar nicht gemerkt, aber ich wusste, ich will das. Ne? Das war so, boah, das möchte ich. Und ich erinnere mich noch, als wir unser zweites Date hatten, dieses kurze Kaffee-Date, da hat er mich zum ersten Mal geküsst. Und das weiß ich noch wie heute, dass mit diesem Kuss ist bei mir irgendwie so ein Motor angesprungen. Das war so, da auf einmal ging es in meinem Körper hin und her. Also das war ein Feuerwerk, ja. Und plötzlich dachte ich, boah, der oder keiner. Also das war wirklich wie so ein Motor, der auf einmal angeworfen wurde mit einem Schlüssel. Und ja, da war ich tatsächlich hin und weg. Daran erinnere ich mich sehr, sehr gut.
Wie ging es dann weiter bei euch, Miriam?
Genau. Also wenn man mich noch vor 6 Monaten gefragt hätte, wie das erste Jahr war, dann hätte ich natürlich gewusst, dass in diesem ersten Jahr wir absolut Nähe und Zweisamkeit war absolut rationiert. Ja, also das war sehr dosiert von ihm. Ich habe mich darauf eingelassen, weil ich natürlich gedacht habe, ja, wenn wir uns besser kennen und wenn man die Kinder dann kennt und wenn das alles gewachsen ist, hat er ja auch immer zu mir gesagt. Er hat ja immer gesagt, ich soll geduldig sein und er will das ja auch alles und er will ja auch mehr Zeit mit mir verbringen. Ich habe es schon immer mal angesprochen. Wir haben aber tatsächlich eigentlich so gelebt im ersten Jahr, dass wir uns nur in seiner kinderfreien Zeit gesehen haben. Also er hatte immer eine Woche frei, eine Woche seine Kinder. Und diese Abwertungen, diese ganz kleinen Spitzen fingen da schon an. Ich habe das aber nicht gemerkt. Und das ist mir erst im Nachgang in meiner Heilungsphase bewusst geworden, dass es da schon anfing. Weil ich erinnere mich, dass er zum Beispiel in den ersten Wochen hat er irgendwann zu mir gesagt, Miriam, du bist die älteste Frau, mit der ich je was hatte. Und das war so in meinem Kopf so, hä, wieso sagt er das denn jetzt? Und es war eine Vergleichsreihe, in der ich nicht gut abgeschnitten habe, sage ich mal, ja. Und irgendwie habe ich mich, aber dann so also so ganz selbstverständlich, so ist ja nur ein Fakt und darf man ja sagen, mit mir hat es aber was gemacht. Weil mich hat es sofort angespornt in dieses, oh Gott, bin ich überhaupt sexy genug? Bin ich jung genug? Bin ich ihm zu alt? Sofort ging dieses Gedankenkarussell in mir los. Und das hat schon ganz am Anfang gestartet. Oder er hat gesagt zu mir, ich habe immer tolle Frauen gehabt. Ja, so. Und auch das setzt dich ja unter so einen Vergleichsdruck, ja, dass du irgendwie denkst, oh, du willst auch eine tolle Frau sein oder du bist doch auch eine tolle Frau. Und oder so nach dem Motto, jetzt sei du auch mal toll. Ne? Also alle meine anderen Frauen waren toll, jetzt sei du auch mal toll. Ja, das setzt ja auch gleich so einen Erwartungsdruck voraus. Und das habe ich damals überhaupt nicht gemerkt. Das habe ich erst in meiner Reflexion und Heilungsphase so richtig verstanden, was da schon ganz, ganz subtil passiert ist. Weil natürlich kann man ihm nicht vorwerfen, er hat was Falsches gesagt oder er hat mich auch nicht beleidigt, aber er hat trotzdem Dinge gesagt, die sofort was mit mir gemacht haben. Ja, so ging das erste Jahr. Und wir haben uns eben in seiner kinderfreien Zeit gesehen. Auch da sehr dosiert, also immer nur abends. Auch am Wochenende haben wir eigentlich ja die Abende, wenn dann miteinander verbracht. Und ich habe dann irgendwann haben sich die Kinder, also haben wir die Kinder gegenseitig kennengelernt. Also ich seine und er auch meine. Und aber auch da war eigentlich nur so ein erstes Kennenlernen möglich. Und dann kam so für mich ein erstes Erlebnis, das schon was mit mir gemacht hat. Und zwar, seine Nachbarin hat eine Gartenparty gefeiert. Und sie kannte mich ja schon vom Sehen, vom Ein- und Ausgehen, hat mich ganz klar mit eingeladen, hat gesagt, deine Partnerin darf kommen. Und das hat er mir auch erzählt und hat gesagt, wir sind da eingeladen und wir können da hingehen. Und habe ich mich natürlich sehr gefreut, auch einfach in der Öffentlichkeit, auch dass ich quasi auch mal gezeigt wurde, dass ich in der Öffentlichkeit stattfinden könnte. Und einen Tag, bevor dann diese Party stattfand, hatte ich kurz davor auch seine Kinder kennengelernt. Seine Kinder waren dabei auf dieser Party. Und dann rief er mich an und sagte, ja, es wäre besser, wenn ich nicht mitgehe auf die Party, weil das ist zu viel für seine Kinder. Die haben mich jetzt gerade erst kennengelernt und er möchte die da jetzt nicht überfordern.
Haben dich denn die Kinder als seine neue Partnerin kennengelernt? Also hat er dich als solche dort vorgestellt?
Ja, also das schon. Also die haben irgendwann natürlich von mir gewusst und er hat mich auch schon als Partnerin vorgestellt. Die ersten Treffen mit den Kindern waren auf einer Veranstaltung, auf der ich gearbeitet habe. Da kam er vorbei mit den Kindern und dann habe ich die da kurz kennengelernt. Und das aber schon. Also er war da immer klar in der Aussage, ich bin mit dir zusammen, du bist meine Partnerin. Ja, das ist ganz klar. Was wir gelebt haben, war natürlich aber einfach, ja, nicht, also zumindest nicht das, was ich mir jetzt unter einer richtigen Partnerschaft vorstellen würde. Aber die Kinder wussten das schon, dass ich die Partnerin bin, ja. Ja, dann hat er mich angerufen und dann habe ich natürlich irgendwo auch Verständnis gezeigt für diese Absage. Ich war an dem Tag, ich hatte ja Kinder frei, ich habe mir ja freigenommen, ich hätte mitkommen können und ich bin dann ins Schwimmbad gegangen und ich weiß noch, dass ich im Schwimmbad auf der Liege lag und mich die ganze Zeit gefragt habe, boah, was ist denn los? Warum geht's mir denn so schlecht? Ich habe mich so unwohl gefühlt und irgendwann habe ich gemerkt, boah, das ist Schmerz. Ja, weil es einfach total wehgetan hat, so ausgeschlossen zu sein. Ja, und er war auf dieser Party mit allen Nachbarn, die Kinder mit dabei. Und diese Form von Ausschluss, die war neu für mich. Und dann haben wir irgendwann angefangen, WhatsApp zu schreiben. Klar, über WhatsApp, der Kontakt immer über WhatsApp, 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 WhatsApp. Und dann hat er mir abends Fotos geschickt von dieser Party. Und mir hat das unheimlich wehgetan, mir diese Fotos anzuschauen. Also das war ein richtig, richtig ekelhafter Schmerz, muss ich sagen, in meinem Bauch. Und ich habe dann auch nicht viel geschrieben. Ich habe dann natürlich schon noch mal so durch die Blume gesagt, dass ich es natürlich auch schade finde. Und dann hat er sich bei mir beschwert, dass ich nichts zu diesen Bildern geschrieben hätte. Also, dass ich mich nicht quasi für ihn gefreut habe, was er für eine schöne Zeit da hat. Und er hat mir schließlich auch Bilder geschickt und dass ich das sozusagen nicht zu schätzen wusste. Das war so echt so ein Knackpunkt, wo ich zum ersten Mal diesen Schmerz gespürt habe, so richtig krass. Ja, also wo ich gemerkt habe, boah, so ein Ausschluss, das tut richtig weh. Oder so ein Ausgeladenwerden vom eigenen Partner, das tut richtig weh. Ja. Und dann bin ich mit meinen Kindern in den Urlaub gefahren im ersten Jahr. Meine Mutter war dabei, wir sind nach Mallorca geflogen. Und dann haben wir noch normal geschrieben, bevor ich zum Flughafen bin, hin und her geschrieben. Und ich war dann am Flughafen und dann kam von ihm nichts mehr. Oh, dann sind wir in den Flieger gestiegen. Wir waren dann irgendwann abends auf der Insel. Dann mache ich mein Handy auf, wie immer noch nichts von ihm. Habe ich mich schon gewundert, habe ich da, was ist denn jetzt los und was ist denn jetzt passiert und hä, ich verstehe es jetzt nicht. Dann habe ich ihm irgendwann geschrieben, habe ich gesagt, du, wir sind gelandet und so. Dann habe ich mitbekommen, dass der stinkend sauer auf mich ist. Dann habe ich ihn natürlich irgendwann gefragt, was los ist. Dann war der sauer, weil wir morgens geschrieben hatten und ich Emojis benutzt habe, die ihm dazu nicht gepasst haben. Also er hat mir ein Herzkuss-Emoji geschickt, ich habe, was weiß ich, einen anderen Kuss-Emoji geschickt, das Herz hatte die falsche Farbe, ich weiß es nicht mehr, was ich geschickt habe. Ich habe mir nichts dabei gedacht, ich war da sehr arglos und da bin ich aus allen Wolken gefallen. Und dann hat er mich den ganzen Tag ignoriert wegen dieser Emoji-Geschichte. Und klar, heute sitze ich da und denke mir, mein Gott, Miriam, warum hast du nicht einfach gesagt, ey, Kindergarten, ich genieße jetzt meinen Urlaub? Aber nein, ich habe dann an meinem ersten Abend im Urlaub saß ich auf dem Balkon, habe meine Kinder ignoriert, habe meine Mutter ignoriert, habe mit ihm telefoniert, um diesen Streit zu klären, um quasi mich zu entschuldigen und das wieder ins Reine zu bringen. Und meine Mutter hat sich dann natürlich irgendwann beschwert und hat gesagt, jetzt fahren wir in den Urlaub, jetzt sitzt du hier auf dem Balkon und telefonierst. Aber natürlich in meinem Liebesrausch war mir das wichtig, diesen Streit mit ihm damals zu klären. Ja. Irgendwann durfte ich dann auch bei ihm übernachten. Das war für mich ein totales Highlight, ja, dass ich durfte in sein Schlafzimmer, ich durfte in diesem Bett schlafen. So ging das dann, seine Monate. Ich habe natürlich schon angefangen, mich zu fragen, warum wir nicht mehr mit den Kindern machen. Also das war strikt getrennt, Kinder und ich, das war eine klare Trennung. Und dann hat sein Sohn hier in unserem Ort ein Sportevent gehabt und er war Trainer bei diesem Sportevent, er war mit dabei und hat dann gesagt, Mensch, das wäre doch eine tolle Gelegenheit und komm doch mit deinem Sohn vorbei. dann kommt ihr da hin und guckt euch das ein bisschen an. Und dann habe ich gesagt, ah, finde ich gut, ist ja schön, machen wir das. War am Samstag, ja. Freitags lief er an. Ja, also sein Sohn ist jetzt nicht so ganz sicher, ob er das will. Und er kann es total nachvollziehen, weil wenn ich dann da stehe in echt und man sieht mich, dann wird es ja so real und all seine Kumpel vom Sport sehen mich ja dann auch. Und es ist ihm alles zu viel. Da habe ich gesagt, ja, was sollen wir jetzt machen? Also was soll ich jetzt tun? Mein Sohn freut sich ja auch. Ja, er wird jetzt morgen noch mal mit ihm reden. Und da habe ich gesagt, nee, weißt du was? Ich habe ja auch ein Kind, mit dem ich reden müsste, ja, und der sich drauf freut. Und dann kommen wir halt nicht. Ja, gut, okay, also dann. Ja, dann habe ich mit meinem Sohn gesprochen, der natürlich enttäuscht war. Ich habe dann gesagt, ja, ich weiß nicht mehr, ich habe irgendeine Ausrede genannt, warum wir da jetzt nicht hin können. Mein Kind war enttäuscht. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, boah, irgendwie funktioniert das nicht gut für mich. Also, weil ich dann auch gemerkt habe, dass eben diese kurzfristigen Absagen nicht nur mich betreffen, sondern auch in dem Fall dann auch irgendwann meine Kinder. Und dann habe ich tatsächlich an dem Punkt gedacht, ich beende diese Beziehung. Das war so nach 7, 8 Monaten. Und wusste aber nicht, wie und wie ich das hinkriegen soll und war so ein bisschen überfordert und habe das dann so per WhatsApp so ein bisschen geschrieben. Und dann hat er mich auch sofort angerufen und hat gesagt, machst du jetzt per WhatsApp hier Schluss mit mir? Und dann haben wir ein Gespräch geführt und ich war da auch tatsächlich ganz ehrlich. Ich habe ihm auch ehrlich gesagt, wie ich das sehe und wie es für mich ist. Und da muss ich sagen, das war tatsächlich noch ein gutes Gespräch, weil er dann auch gesagt hat, also er hat dann auch so ein bisschen Einsicht gezeigt und hat es verstanden. Und ja, dann war das natürlich alles hinfällig, dann sind wir zusammengeblieben und dann ging das eben weiter. Und also man kann ja, man sagt ja immer, diese Beziehungen lassen sich auch in so ein Schema einteilen, so diese erste Phase, diese großen Liebesbekundungen, die zweite Phase, wo man so abgewertet wird und die dritte Phase, wo dann eben klar ist, on-off, wir sind jetzt am Ende unserer Beziehung im letzten Kreislauf angelangt. Und das kann man bei meiner Beziehung eigentlich auch ganz gut. Jetzt so im Nachhinein kann ich die auch ganz gut einsortieren, auch zeitlich, wo wir immer so waren. Und dann kam das zweite Jahr. Und dann kam Silvester. Und Silvester waren wir ein Jahr zusammen. Also kannten wir uns ein Jahr, waren schon ein Jahr zusammen. Und wir waren eingeladen von Freunden von mir im Elsass. Und das habe ich ihm dann auch gesagt. Und dann sagte er zu mir, ja, also nee, seine Kinder möchten das nicht. Also das ist viel zu weit weg und ja, wenn es jetzt hier vor Ort wäre, aber im Elsass, da wird er mit seinen Kindern. Das wollen seine Kinder nicht, da kommen die nicht mit. So, jetzt hatte ich natürlich die Wahl, ne? Sage ich das jetzt ab meinen Freunden und bleib mit ihm und seinen Kindern zu Hause. Meine Kinder haben sich aber natürlich auch darauf gefreut, weil es ein relativ großes Event ist mit befreundeten Familien und vielen anderen Kindern. Und ich war dann tatsächlich so, und da bin ich im Nachgang auch sehr froh, dass ich solche Sachen nicht abgesagt habe. Also ich habe dann tatsächlich eher darauf verzichtet, mit ihm die Zeit zu verbringen und habe solche Sachen dann trotzdem gemacht. Aber wir haben Silvester getrennt verbracht. Ein Jahr waren wir zusammen. Und das hat wehgetan. Also wir haben dann um Mitternacht FaceTime telefoniert und ich habe dann richtig gemerkt, wie weh mir das getan hat. Alle haben sich umarmt, alle haben sich geküsst und sich ein frohes neues Jahr gewünscht. Und mein Partner war halt einfach nicht da.
Hattest du ja vorher auch schon dieses Gespräch mit ihm geführt, wo es eigentlich schon darum ging, hat diese Beziehung weiterhin Bestand, ja oder nein, wie wollen wir weitermachen? Und du hast ihm da ja auch sehr deutlich gesagt, was dich stört oder was sich verändern soll. Und Er hat aber ja weiterhin immer wieder, wie es ja von Anfang an auch war, versucht, diese Beziehung aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, nicht zu dir zu stehen, sich nicht mit dir intensiv zu zeigen, mit Menschen in Kontakt zu sein und dafür ja offenbar ganz häufig auch seine Kinder als Begründung genannt. Ob das tatsächlich der Fall ist, dass der Sohn sagte, ich möchte nicht, dass Miriam und ihr Kind zu diesem Sportevent kommen, wissen wir ja nicht. Aber es wird ja schon etwas deutlich, dass er immer wieder auf dieser Schiene gemeinsame Termine verschoben oder abgesagt hat. Wie ging dir das da mit Miriam? Was macht das mit dir?
Ja, ich habe das auch so empfunden, dass eben die Kinder da eine große Rolle gespielt haben. Und es war für mich total schwierig, weil ich bin selber Mutter und ich habe meine Kinder natürlich auch geschützt, ja. Und natürlich hat keiner von uns da irgendwas überstürzt, dass wir jetzt irgendwie nach 2 Monaten da alle auf einem Haufen hatten, ja. Wir haben uns natürlich Zeit damit gelassen und das war für mich aber diese Ambivalenz zwischen. Und ich habe ja keine Erfahrung mit Patchwork. Also diese Ambivalenz zwischen wo bindet man die Kinder dann mit ein, damit klar ist, hey, hier gibt es jetzt einfach was Neues und ihr seid selbstverständlich auch mit dabei. Und wo schützt man die Kinder, wenn sie überfordert sind? Und natürlich war das schwer für mich, da was zu sagen, weil ja, es ging ja dann sofort um dieses Thema meine Kinder. Und das war immer so. Und das Lustige ist, was heißt das Lustige? Die Beziehung hat sich später in die andere Richtung gedreht. Ja, dann war ich zuständig für die Kinder. Gegen Ende war ich die Patchwork-Mami, die zu funktionieren hatte. Zu dem Zeitpunkt war ich aber selber, habe ich mich oft nicht getraut, was zu sagen, weil ich ja dann quasi seine Kinder angegriffen habe. Und da war der rigoros. Rigoros. Also Kinder, zack, um und nichts anderes. Und das war schon immer so. Und das war für mich ganz schwierig, mit dem Thema umzugehen. Und ich habe dann halt einfach das so akzeptiert, wie es war. Natürlich haben wir diese Gespräche geführt und er hat dann immer gesagt, ja, ich verstehe dich. Und also im ersten Jahr. Und hat gesagt, ja, er schafft Platz. Und das hat er dann ja auch tatsächlich gemacht. Also die Beziehung ist gewachsen. Aber wirklich sehr, sehr scheibchenweise, sehr, sehr mühsam, stückchenweise, nach seinem Tempo, nach seinen Regeln. Und ich habe mich da eingefügt, ich habe mich da angepasst, ich habe mich wie so ein Puzzleteil versucht, da irgendwie einzufügen, obwohl es mir nicht gut ging, obwohl ich war hungrig, ich wollte Nähe, ich habe Sehnsucht gehabt, ich habe ihn vermisst. Mir tat es weh, Silvester getrennt zu feiern. Und das habe ich alles mit mir rumgeschleppt. Ja, und habe aber vieles einfach auch versucht zu akzeptieren, weil man kommt dann in dieses, vielleicht bist du wirklich zu ungeduldig, ja, oder das wird schon, du musst einfach nur abwarten. Er hat ja immer gesagt, ja, er ist entspannt und das wird schon. Und ich habe dann immer gedacht, wieso bist du nicht entspannt, Miriam, was ist denn mit dir? Und ich habe das natürlich auch auf mich geschoben. Ich habe mich hinterfragt, mich angezweifelt und habe gedacht, Prinzip Hoffnung, ja. Und es war ja auch so, wir sind zusammengewachsen, also er hat mich auch nicht dauerhaft aus der Öffentlichkeit rausgehalten, es war tatsächlich das erste Jahr, da hat er mich von den Kindern ferngehalten, da hat er mich aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Aber das kam dann schon nach und nach, wurde das schon mehr, dann hat sich meine Rolle aber auch gedreht. Und auch diese Rolle, die ich zum Schluss dann hatte, das werde ich ja später erzählen, der konnte ich auch nicht nachkommen. Das ging auch nicht auf Dauer gut. Und, aber zu dem Zeitpunkt konnte ich vieles nicht ansprechen, weil in dem Moment, wo ich es anspreche, kritisiere ich seine Kinder. Und das war No-Go. Ja? Absolutes No-Go. Und ich wollte auch nicht seine Kinder kritisieren. Ich habe es verstanden, dass man seine Kinder schützt. Wie gesagt, ich bin auch Mutter. Aber es war für mich ein ganz zweischneidiges Schwert, da irgendwie einen guten Weg zu finden, damit ich eben auch oder wir unsere Bedürfnisse als Paar vielleicht hätten leben können, die er ja aber gar nicht so gehabt hat. Also für ihn hat das ja gereicht. Und es war tatsächlich auch so, und das ging 2,5 Jahre, also wir waren insgesamt 3 Jahre zusammen. Und 2,5 Jahre in dieser Beziehung wusste ich gar nicht, wann wir uns wiedersehen. Also der hat sich immer von mir verabschiedet mit den Worten, wir schreiben. Und das war für mich total schwer. Ja, also diese Unsicherheit, und das war ja eine tägliche Unsicherheit. Jeden Tag habe ich nicht gewusst, wie geht's weiter, wann sehe ich den wieder. Und es lagen bis zu einer Woche, bis zu 10 Tagen dazwischen, dass wir uns gar nicht gesehen haben und ich auch nicht wusste, wann wir uns wiedersehen. Und ich habe das alles akzeptiert. Ich habe das akzeptiert, weil ich diesen Mann wollte, weil ich ihn geliebt habe, weil ich gedacht habe, das wird besser, weil ich gehofft habe, dass wir irgendwann eine richtige Beziehung führen, in Anführungsstrichen. Deswegen habe ich das alles akzeptiert, obwohl es mir wirklich schlecht damit ging. Also mir ging es nicht gut. Ich war da jetzt nie das blühende Glück oder hatte irgendwie das Gefühl, alle meine Bedürfnisse werden gesehen, gehört, gefühlt. Das war nicht der Fall. Also es war von Anfang an einfach wirklich subtil, ausgeschlossen und für mich wirklich schwer auch auszuhalten. Ja.
Gab es denn in diesen Momenten bei dir noch eine Idee, sich zu trennen, oder warst du trotzdem voll committed bei dieser Beziehung?
Zu dem Zeitpunkt nicht. Da war ich total mit dabei. Da wollte ich auch, dass diese Beziehung wächst. Und nach diesem letzten Gespräch, das wir dann nach dem Sport-Event gehabt hatten, hatte ich schon die Hoffnung, dass das jetzt besser wird. Und es hat sich dann verändert im zweiten Jahr. Kam dazu, dass wir eben mehr mit den Kindern gemacht haben. Da kam so die Kinderkomponente mit rein. Die sah folgendermaßen aus, dass wir uns zum Beispiel freitagabends um 18:30 Uhr mit den Kindern in der Stadt getroffen haben, sind dann mit denen essen gegangen oder waren mal auf dem Weihnachtsmarkt oder solche Sachen. Und danach sind wir manchmal noch zu einem von uns nach Hause und haben dann da noch kurz mit den Kindern gesessen und danach jeder wieder nach Hause. Also das war. Ja, das war wie befreundete Familien eigentlich, haben wir uns so getroffen. Und das war natürlich auch eine Zeit, wo wir uns gesehen haben und ich natürlich auch so ein bisschen Nähe vermisst habe, Körperlichkeit, Kontakt. Und das gab es aber nicht. Also der hat sich auch dann immer weggesetzt von mir, hat sich zu seinen Kindern gesetzt. Und wir saßen dann eben beim Essen wie Freunde. Ja, haben dann gegessen mit den Kindern und dann ist jeder wieder heim. Und das ging lange. Also das ging ja auch ein Jahr. Das zweite Jahr über war das so, das, was wir mit den Kindern eben so unternommen haben. Also wir haben uns dann wenn wir Kinderfreizeit hatten, haben wir uns getroffen. Und wenn die Kinder da waren, dann sind wir eben irgendwie, haben uns in der Stadt getroffen oder sind irgendwie bei jemandem zu Hause und waren dann da halt. Aber auch nur abends. Also wir haben tagsüber nichts, ganz, ganz, ganz selten uns mal tagsüber getroffen. Es war immer alles auf den Abend bezogen, weil die mussten dann lernen oder Sport, Hobby, einkaufen, Rasenmähen, keine Ahnung. Also es war klar, wir treffen uns nur abends. Wir verbringen auch keine Wochenenden. Also meine Idee war ja, dass wir irgendwann so ein bisschen zusammenwachsen, dass wir die Wochenenden miteinander verbringen. Egal, ob wir jetzt Kinder haben oder nicht, ja, dass die halt einfach mit dabei sind. Das hat sich nie ergeben. Also das hat in den 3 Jahren sich nie so ergeben. Also wir haben immer quasi, ich habe meinen Alltag zu Hause gelebt mit meinen Kindern und er hat seinen Alltag zu Hause gelebt mit seinen Kindern. Und der Unterschied war halt einfach, dass ich was vermisst habe und er nicht. Ja, also für ihn war das super, der war happy und mehr wollte der auch nicht, mehr brauchte der auch nicht. Dem hat das gereicht, mich so sporadisch zu sehen, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Und mir hat eben ganz, ganz viel gefehlt. Aber ich habe natürlich schon immer mal den Gedanken gehabt, willst du das so? Miriam, soll das so bleiben? Ist das die Beziehung, die du führen möchtest? Aber dann kam natürlich wieder, wenn ich dann ein Gespräch geführt habe mit ihm, kam das Thema, ja, ich will doch auch mehr Zeit mit dir verbringen, jetzt wart doch mal ab. Und ja, ich habe mich, also ich war quasi immer zu ungeduldig
Also
mit der
er hat
ganzen.
nicht klar gesagt, nee, ich möchte das gar nicht, oder ich möchte das nur so, wie es im Moment ist, dass wir uns immer nur abends dann mit den Kindern sehen und ich möchte da auch wie auch immer, niemals zusammenwohnen oder mehr Nähe, mehr Zeit, sondern er hat schon, wenn du das angesprochen hast, ist er immer auf das Thema eingegangen, gesagt, ja, das will ich auch, aber das dauert noch ein bisschen. Also er hat dir immer wieder sozusagen diese Mohrrübe vor die Nase gehängt, der du da hinterhergelaufen bist.
Genau, ja.
Das hat dich dann sozusagen, ich sag mal, besänftigt, dass du gesagt hast, okay, gut, dann warte ich noch ein bisschen. Wir wollen das beide. Ich übe mich in Geduld.
Genau, genau so war es. Immer wieder hat er ganz klar gesagt, ja, ich möchte das auch und ich möchte auch mehr Zeit mit dir verbringen. Und ja, wie du sagst, dann habe ich gedacht, okay, gut, wir haben das ja geklärt und er will das ja auch und wir möchten beide das Gleiche. Und habe dann wieder abgewartet und es hat sich aber halt auch nicht wirklich verändert. Ne? Also letztendlich hat er dann immer, oder auch wenn ich dann mal gefragt habe am Wochenende um 15 Uhr, kommt ihr vorbei, wollen wir uns auf die Terrasse setzen? Ja, er muss jetzt erstmal die Kinder fragen und er guckt mal, er redet mal mit denen. Und das hat sich dann manchmal auch einfach so rausgezogen. Also er hat das dann auch einfach vertrödelt, sage ich mal, ja. Und dann war es irgendwann 17, 17:30 Uhr. Und dann hieß es auch wieder, ja, um 18, 18:30 Uhr können wir uns treffen. Und dann war es halt auch wieder Abend. Ja, also es war irgendwie nicht möglich, da mehr rauszuholen. Wir haben aber dann quasi in diesem Jahr haben wir Urlaub gemacht. Also haben tatsächlich dann gesagt, wir wollen alle zusammen in den Urlaub. Das hat auch eigentlich gut funktioniert. Die Kinder mochten sich, die sind gut klargekommen. Das war wirklich, das Patchwork war gar nicht das Problem so in unserer Beziehung. Das hat funktioniert. Es war halt eher einfach diese Krümel, diese dosierte Nähe in der Beziehung. Und ah ja, genau. Genau, das war auch noch wichtig. In dem Jahr hat dann also seine Ex-Frau war auf Thema. Die war für ihn so noch relativ emotional besetzt. Habe ich dann so im Laufe der Zeit bemerkt. Und diese Ex-Frau hatte eben den Status, sie geht auch ein Stück weit vor, weil sie ist die Mutter der Kinder. Und wenn sie schreibt, geht es um die Kinder. Das heißt, wenn da irgendwas ist, dann bist du raus, ja, also dann hast du da auch nicht mitzureden, weil dann geht es um die Kinder und wenn es um die Kinder geht, geht alles, also muss alles andere hinten anstehen. So. Und wir haben uns, sie wollte mich kennenlernen. Das habe ich dann auch zugestimmt, habe ich gesagt, okay, ja, klar, wenn ich jetzt auch mit ihren Kindern Zeit verbringe, dann können wir uns kennenlernen, natürlich. Wir haben uns dann zu dritt getroffen, waren einen Kaffee trinken, das war auch soweit in Ordnung. Und danach bin ich mit ihm nach Hause gefahren und dann ploppte eine Nachricht auf von der Ex-Frau. Und dann fragte sie halt, wie es war für uns oder für ihn. Also sie hat ihn dann angeschrieben, wie das war. Und das hat er mir noch erzählt. Dann hat er gesagt, ah, sie hat gerade geschrieben, sie will wissen, wie es war. Und dann haben die angefangen zu schreiben. Und das ging dann immer weiter und er hörte dann auch auf, mit mir zu reden. Ich habe mir das dann angeguckt und wir mussten dann los. Wir waren zum Essen verabredet. Ich bin dann gefahren. Wir saßen im Auto und dann habe ich so im Augenwinkel natürlich gesehen, dass er immer noch mit ihr schreibt. Und dann sind wir in das Restaurant, haben uns in dieses Restaurant gesetzt und er hat immer noch mit ihr geschrieben. Und natürlich weiß ich nicht, was haben die geschrieben? Aber das war dieser Moment, wo die zwei angefangen haben, sich über das Treffen von uns zu unterhalten. Und ich war völlig außen vor. Also er hat mir auch nicht gesagt, worum es ging oder worüber die geschrieben haben. Er hat nicht mal mehr gesagt, dass er noch mit ihr schreibt. Ich habe es einfach halt nur aus dem Augenwinkel gesehen, dass er mit ihr schreibt. Und das war dann auch so ein Moment, wo ich mich total ausgeschlossen gefühlt habe. Ja, wo ich auch gemerkt habe, da wird ganz viel über dich geredet, aber ganz, ganz wenig mit dir. Und ich war oft Thema in dieser Familie. Ich war Thema bei den Kindern und ihm. Ich war Thema bei seiner Ex-Frau und ihm. Da wurde ganz, ganz, das war ein Riesenaufruhr manchmal, weil ich da plötzlich dazu kam. Und aber mit mir hat keiner gesprochen. Die haben sich untereinander darüber, die waren sogar eine Beratungsstelle. Ja, und auch da ging es um mich. Aber ich war nie dabei. Also ich habe mir das, hab das zwar mitbekommen irgendwie, dass es um mich geht, aber mich hat keiner gefragt. Ja, also ich war dann, ich war außen vor. Das war einfach so dieses Grundgefühl in der Beziehung. Und dann haben wir eben in dem Jahr gesagt, wir machen einen Urlaub mit den Kindern. Haben wir gebucht, sind wir in den Urlaub geflogen, hatten ein Ferienhaus und ich wollte es gut machen. Also zu dem Zeitpunkt wollte ich ihm auch ein Stück weit zeigen, guck mal, wie gut das Patchwork mit mir funktioniert. Ich wollte, dass die Kinder mich mögen. Ich wollte, dass das läuft und funktioniert. Und habe mich da sehr engagiert und das fand er natürlich super. Er hat sich auch oft zurückgezogen, dann auf die Liege mit seinem Laptop. Er muss arbeiten oder telefoniert oder was auch immer. Und ich war so zuständig, habe die Handtücher aufgesammelt, habe Essen gemacht, habe mich da gekümmert um die Kinder. Und dann haben wir einen längeren Ausflug gemacht in diesem Urlaub und da hat er sich schon auch sehr zurückgezogen und hat einfach viel am Handy geschrieben. Das hat er sowieso immer, also er war immer viel am Handy, ganz, ganz viel und hat Bilder gemacht und ich habe dann schon, also ich habe mich schon ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich dachte, wieso, also wir waren dann im Wasser und er stand draußen, hat geschrieben und ich wusste nicht mit wem und was er da macht und ob er da. Ja, und dann sind wir abends essen gegangen und saßen im Restaurant. Und er hat sich mal wieder weg von mir gesetzt. Er saß bei den Kindern. Ich saß zwischen den anderen Kindern und habe mit denen die Speisekarte angeguckt. Und dann habe ich eben auch wieder gesehen, dass ihr Name aufpoppt. Und habe das da so ein bisschen aus dem Augenwinkel beobachtet. Und das hat mir wehgetan. Ja, das hat mir wehgetan, weil es unser Urlaub war. Also wir waren zusammen im Urlaub mit allen unseren Kindern. Wir waren zu sechst. Und er hat diesen Abend damit verbracht, emotional und im Kopf, dass er mit seiner Ex-Frau geschrieben hat. Und offiziell darf ich das ja alles immer gar nicht wissen, weil ich dürfte das ja offiziell gar nicht sehen, wer da schreibt und was er auf seinem Handy macht. Ja, also ich habe das dann nur aus der Ferne beobachtet und hab wieder dieses Gefühl des Ausgeschlossenseins gehabt. Und ja, habe mich aber an dem Abend auch nicht getraut, was zu sagen. Diesen Abend, der ist mir im Gedächtnis geblieben, weil das wehgetan hat. Ich habe das, glaube ich, dann ein Jahr später oder so mal angesprochen bei ihm. Und seine Reaktion war dann, dass er mir vorgeworfen hat, ob ich spionieren würde, mit wem er auf dem Handy schreibt. So. Das war der Vorwurf dann an mich. Dann habe ich, musste ich ja sagen, dass ich gesehen habe, dass der Name aufpoppt, ja, und wieso ich da überhaupt gucken würde, wer ihm schreibt. Und ja, das war die Reaktion darauf.
Miriams Beziehung begann scheinbar vielversprechend. Ihr Partner schrieb aufmerksam, fragte viel nach und wirkte sehr interessiert. Doch schon beim ersten Treffen zeigten sich erste Warnsignale. Anderthalb Stunden sprach er ausschließlich über seine Ex-Frau. Die reale Nähe blieb von Anfang an streng dosiert. Alle Treffen fanden zunächst nur hinter verschlossenen Türen statt. Gemeinsame Aktivitäten in der Öffentlichkeit gab es nicht. Und selbst einfache Verabredungen blieben oft unverbindlich und wurden nur kurzfristig zugesagt. Schon früh begannen subtile Abwertungen ihre Wirkung zu entfalten. Bemerkungen wie »Du bist die älteste Frau, mit der ich je was hatte« oder »Ich hatte immer tolle Frauen« setzten bei Miriam unmittelbar Selbstzweifel in Gang. Sie fragte sich, bin ich attraktiv genug? Bin ich zu alt? Bin ich auch eine solche tolle Frau? Der systematische Ausschluss wurde dann schnell zu Miriams größtem Schmerzpunkt. Die Ausladung von der Nachbarschaftsparty, obwohl sie ausdrücklich von der Nachbarin eingeladen worden war, markierte den Beginn eines Musters. Als Miriam ihre Verletzung äußerte, folgte der Vorwurf mangelnder Mitfreude über die Fotos, die er ihr gesendet hatte. Sie sollte sich für seine schönen Momente begeistern, obwohl sie selbst ausgeschlossen blieb. Kontaktentzug und Schweigen etablierten sich dann als mächtige Steuerungsinstrumente in der weiteren Beziehung. Ein falsches Emoji am Urlaubsmorgen reichte aus, um ignoriert zu werden. Miriam verbrachte ihren ersten Urlaubsabend damit, auf dem Balkon zu telefonieren, sich zu entschuldigen, während ihre Kinder und ihre Mutter warteten. Die Abschiede von ihrem Partner erfolgten grundsätzlich mit dem vagen Versprechen »Wir schreiben«. Eine Formulierung, die die Ungewissheit konstant aufrechterhielt. Miriam wusste nie, wann sie ihn wiedersehen würde. Und auch die Patchwork-Konstellation wurde zur unüberwindbaren Barriere zwischen den beiden Partnern. Seine Kinder dienten wiederholt als Begründung, warum gemeinsame Paarzeit nicht möglich sei, ob beim Sportevent des Sohnes oder an Silvester. Dieses System stabilisierte systematisch den emotionalen Mangel in der Beziehung und verhinderte das Zusammenwachsen als Paar. Im zweiten Teil von Miriams Geschichte schauen wir dann darauf, was passiert, wenn Schweigen, Unverbindlichkeit und das ständige Vorziehen anderer Beziehungen zur Normalität werden. Und wie der permanente Kontakt zur Ex-Frau, der bis in den gemeinsamen Familienurlaub hineinreichte, schließlich alles zum Kippen brachte. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und dass du dich für die Geschichten von Menschen in und nach toxischen Beziehungen interessierst. Bitte sei so lieb und abonniere den Podcast und hinterlasse eine Bewertung oder einen Kommentar. Was hat dich an der heutigen Folge am meisten bewegt? Was möchtest du vielleicht Miriam mit auf den Weg geben? Oder zu welchem Aspekt toxischer Beziehungen wünschst du dir eine Folge von mir? Ich freue mich sehr über deinen Kommentar. Du möchtest mit mir über deine ganz persönlichen Erfahrungen sprechen? Über den Link in den Shownotes kannst du dir deine kostenfreie, 30-minütige, professionelle Ersteinschätzung zu deiner persönlichen Situation sichern. Unverbindlich und individuell auf dich zugeschnitten. Wir sprechen über deine aktuelle Lage und deine nächsten Schritte. Klick einfach auf den Link und buch dir deinen kostenfreien Termin. Ich freue mich sehr darauf, dich kennenzulernen. Übrigens, auf meiner Webseite findest du ab sofort auch das Angebot meiner Mutpost. Das ist mein Impuls-Newsletter, der dir regelmäßig eine Portion Mut für jeden neuen Schritt gibt. Du bekommst praktische Impulse aus meinen täglichen Coachings, Selbstcoaching-Methoden für den Alltag und inspirierende Denkanstöße, die speziell für Menschen in und nach toxischen Beziehungen entwickelt sind. Den Link zur Anmeldung findest du ebenfalls in den Shownotes. Und sag mal, hast du schon einmal darüber nachgedacht, deine eigene Geschichte hier unter einem Pseudonym im Podcast zu teilen? Das kann eine Geschichte aus einer Partnerschaft mit einem Elternteil, im Job oder auch aus einer Freundschaft sein. Dann schreib mir doch gerne eine E-Mail an podcast@narzissmus-coach.de und wir besprechen ganz in Ruhe alle Details. Für heute vielen herzlichen Dank dir fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen beim zweiten Teil der Folge mit Miriam.